Und da ist das Grab, das ist ein, ich weiß nicht, ob man es Massengrab nennt oder Gruppengrab. Und da ist das Todesopfer vom Konzentrationslager drinnen, liegt da drinnen, die Frau Walter Huia.
Es ist Anfang Februar. Ich stehe mit Michi und Matthias auf dem Friedhof der Gemeinde Hirtenberg in Niederösterreich. Gemeinsam arbeiten wir an diesem Podcast.
Und darunter ist wohl noch ein Name, der ist zugeklebt von einem SS-Soldat, der auch hier begraben liegt.
So Gafferbandel drüber biegt worden. Auf Initiative von Hirtenbergerinnen und Hirtenbergern.
Um ehrlich zu sein, wir sind alle durchgefroren und müde. Aber diesen letzten Stopp mussten wir noch machen. Denn hier beginnt und endet die geheimnisumwitterte Geschichte jenes Mannes, um den es in dieser Folge geht.
Genau, und irgendwo hier liegt auch Fritz Mandl begraben.
Such man.
Fritz Mandl, ein international angesehener Geschäftsmann, der für wachsenden Reichtum über Leichen geht. Ein loyaler Freund, der Netzwerke in allen politischen Lagern pflegt. Ein Industrieller, der ideologisch flexibel ist und seine Patronen sogar an Regierungen liefert, deren Gesinnung er privat nicht gutheißt. Ein Mann, der von verschiedenen Geheimdiensten auf die schwarze Liste gesetzt wurde.
Ich glaube, das suchen wir jetzt lang. Ich weiß es wirklich nicht, wo der liegt.
Am Friedhof in Hirtenberg suchen wir zu dritt die letzte Ruhestätte von Fritz Mandl. Matthias holt sein Handy aus der Jacke und googelt das Grab.
Warte mal, schau mal den Hintergrund.
Dieses Tor, das ist der Hirtenberg, das ist da hinten.
Ja. Wir teilen uns auf. Michi nimmt den linken Weg ans nördliche Ende des Friedhofs. Ich spaziere durch die Mitte und Matthias schaut sich die Gräber rechts im südlichen Bereich an. Ich schaue auf das Aufnahmegerät. Es blinkt rot, der Bildschirm wird schwarz. Akku leer. Und genau jetzt ruft uns Matthias. Ich wechsle im Gehen schnell die Batterie.
Hier, da ist das Grab von Fritz Mandl. 1900 bis 1977. Hier eigentlich ein Steinwurf vom KZ entfernt begraben.
Das Grab vor uns breitet sich über eine Fläche von 3 Gräbern aus. Auf der schwarzen Steintafel ist ein eisernes Kreuz befestigt. Daneben Name, Geburts- und Todestag. Am Boden vor der Tafel liegt eine Steinplatte. Auf ihr ist ein Blumendruck, alles aus demselben schwarzen Stein. Ich bin enttäuscht. Wie unspektakulär. Nichts in diesem Grab entspricht der schillernden Person Fritz Mandl. Hier könnte einfach jeder begraben liegen. Michi kommt zu uns.
Habt ihr es gefunden? Fritz Mandl, aha.
Ja, herrschaftlich.
Naja, es schaut jetzt... Naja. So stark unterscheidet es sich jetzt nicht.
Okay, haben wir's.
Das ist Brachland. Das KZ und die Millionen. Ich bin Johanna Hirzberger, Journalistin und habe diesen Podcast gemeinsam mit Michael Ortner und Matthias Winterer recherchiert. Ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit Oh Wow Podcasts. Wenn ihr Folge 1 noch nicht kennt, dann fangt am besten damit an. Ihr hört Folge 2, der Patronenkönig. Wir stehen noch ein paar Sekunden schweigend vor Mandls Grab. Ich versuche, über die Friedhofsmauern in die Ferne zur Nachbargemeinde Leobersdorf zu schauen. Dort liegt eine Wiese, deren Geschichte uns zu Fritz Mandl gebracht hat. Die Geschichte handelt von einem tüchtigen Bürgermeister, der durch den Verkauf der Wiese Millionen gemacht hat. Auf ihr soll ein Gewerbepark gebaut werden, der die letzten Spuren der Erinnerung unter Beton verschwinden lassen würde. Noch ragen Stacheldraht und Mauerreste aus den wild wuchernden Haselnusssträuchern hervor. Sie sind das einzige Mahnmal, das an die rund 400 weiblichen KZ-Häftlinge erinnert, die hier im Zweiten Weltkrieg zur Arbeit in der nahegelegenen Munitionsfabrik gezwungen wurden. Frauen, deren Geschichten verloren gehen, wenn wir sie nicht erzählen. Aber bevor wir über ihre Schicksale sprechen, müssen wir noch weiter in die Vergangenheit schauen. Denn die Frauen wurden nach Leobersdorf gebracht, um in der Nachbargemeinde Hirtenberg in der Munitionsfabrik zu arbeiten. Es war jene Fabrik, die Fritz Mandl vor dem Zweiten Weltkrieg zu einer der größten Produktionsstätten für Patronen in ganz Europa ausgebaut hat. Fritz Mandl war ein Mann voller Widersprüche. Trotz seiner teils jüdischen Abstammung war er ein Sympathisant des Faschismus. Er galt als berechnender Stratege, als Opportunist, Trotzdem unterstützte er seine Ex-Frau Hedy Lamarr und ihre Mutter noch Jahrzehnte nach ihrer Trennung finanziell. Obwohl er nur selten in Hirtenberg und in seiner Fabrik anzutreffen war, schickte er der Gemeinde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Hilfspakete. In dieser Folge blicken wir unter die Oberfläche seiner Persönlichkeit. Denn auch Mandls Geschichte ist eine zutiefst österreichische Geschichte. Elektrische Straßenbeleuchtung, bunte Leuchtreklamen, Autoverkehr. Das Wien der späten 20er war eine pulsierende, moderne Großstadt. In den Salons traf sich das reiche Bürgertum, man tanzte, rauchte und trank Champagner bis spät in die Nacht. Auf der Revuebühne des Moulin Rouge führten beinschwingende Tänzerinnen schillernde Musikrevues auf. Im Kabarett Leopoldi Wiesenthal trafen sich Entertainer wie Hans Moser, Franzi Ressel und Max Hansen. Und die High Society feiert in der Eden Bar zu Live Jazz und Charleston. Wer Geld hatte, konnte das Leben in vollen Zügen genießen. So wie der junge Fritz Mandl.
Also Fritz Mandl hat zeitlebens Wert gelegt auf sein Äußeres. Er war immer äußerst elegant gekleidet. Er hat sich seine Anzüge bei Knigge in Wien machen lassen.
Das ist Ursula Brutsch. Sie ist Historikerin und Autorin der Biografie Wer war Fritz Mandl? Diese Frage stellen wir uns hier auch.
Der Fritz Mandl war eine sehr einnehmende Persönlichkeit, ein sehr widersprüchlicher Mensch und jemand, der mit der Demokratie sicher Zeit seines Lebens nicht allzu viel anfangen konnte. Er hat sich auch in den 1930er Jahren selbst als Faschist bezeichnet und hat den Austrofaschismus unterstützt. Er war jemand, der immer das Gefühl haben musste, ein Grandseigneur zu sein. Er konnte sich nicht unterordnen. Er hatte auch kein Gefühl dafür, wenn seine Freunde oder Bekannten bei ihm zu Gast waren in Schwarzau, dass sie, wenn er schlafen ging, das war relativ früh der Fall, dass sie dann auch vielleicht noch fortgehen wollten. Das heißt, wenn er schlafen ging, da mussten auch alle anderen schlafen gehen. Er hatte immer eine bordeaux-rote Nelke am Revers stecken, wobei die Nelke eigentlich das Symbol der Sozialdemokratie ist. Und die hat er freilich gehasst. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn die Sozialdemokraten eine rote Nelke anstecken können, kann er das auch. Dann hat er Zigarren geraucht, meistens kubanische Zigarren, und hat sich einfach das Outfit eines, heute würden wir sagen, Danny gegeben. Ist auch immer Rolls-Royce gefahren, das heißt, er war ein schlechter Autofahrer, er konnte eigentlich kaum Autofahren. Er hatte da seine Chauffeure und hat dann seine Ausflüge auch außerhalb Wiens mit diesem Rolls-Royce gemacht.
Angeblich ist Fritz Mandl nicht nur ein schlechter Autofahrer. Auch in der Schule habe er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass eine großzügige Spende seines Vaters seinen Schulabschluss garantiert. Mandls Familie ist sehr wohlhabend. Sein Vater Alexander Mandl ist ein Industrieller. Mandl selbst wird im Februar 1900 in Wien geboren. Später wird er das Piaristengymnasium in Krems besuchen. Mit 18 Jahren verpflichtet er sich für ein Jahr zum Wehrdienst. Und nach kurzem Studium der Chemie beginnt er seine Karriere in der Patronenfabrik des Vaters.
Die Hirtenberger Patronenfabrik ist 1860 gegründet worden von einem Schwaben namens Serafin Keller und wurde dann 1883 von der Familie Mandl übernommen.
Fritz Mandl ist groß. Meine Oma wird sagen, ein stattlicher Herr, hat kantige Gesichtszüge, die ihn bestimmt wirken lassen und zurückgegeltes dunkles Haar.
Fritz Mandl war Frauen zeitlebens sehr zugetan.
Vor allem der neue Frauentyp, der in den 20ern die gesellschaftliche Bühne betritt, reizt Fritz Mandl. Schlank mit kürzeren Röcken oder sogar Hosen und einer Bubikopffrisur. Genau diesem Erscheinungsbild entspricht auch die Wiener Schauspielerin Hedwig Kiesler, genannt Hedi.
Seine große Liebe und zweite Ehefrau war Hedy Lamarr, die als Hedi Kiesler in Wien geboren wurde. und dann relativ früh für den Film eben entdeckt wurde. Aber vorher war sie die Ehefrau von Fritz Mandl, er hat sie geheiratet. Nur hat er es nicht verkraftet, dass sie zum Film wollte.
Die 14 Jahre jüngere Hedi Kiesler verzaubert Fritz Mandl auf Anhieb. Sie wächst als Einzelkind in einer bürgerlichen jüdischen Familie im Wiener Nobelbezirk Döbling auf. Wie Mandl gehört auch Hedi Kiesler zur Wiener Oberschicht, die regelmäßig in einem Umfeld von Luxus, Kunst und Kultur verkehrt. So wie Hedis Familie hat auch Fritz Mandls Vater Alexander Mandl jüdische Wurzeln. Allerdings war er aus dem Glauben ausgetreten. Mandls Mutter ist Katholikin und so wird auch der junge Fritz streng katholisch erzogen.
Also Fritz Mandl ist unehelich zur Welt gekommen und hat zeitlebens den Makel dieser unehelichen Geburt mit sich herumgetragen. Die Eltern haben dann zwar geheiratet, aber er hatte immer einen Hang zur Aristokratie und sowieso zum Großbürgertum.
Kubanische Zigarren, ein großzügiger Weinkeller und die Jagd in Niederösterreich. Fritz Mandl zelebriert einen fast adeligen Lebensstil, den auch seine geliebte Hedi schätzt. Mandl zuliebe lässt auch sie sich katholisch taufen. 1933 heiratet das prominente Paar schließlich in der Karlskirche in Wien. Im selben Jahr erscheint Hedis wohl bekanntester Film Ekstase. Damit erregt sie großes Aufsehen. Etwa 10 Minuten lang sieht man Hedi nackt in einem See baden und durch einen Wald gehen. Es folgt eine Liebesszene, die in die Filmgeschichte eingehen wird. Der erste Orgasmus auf der Leinwand. Allerdings sieht man nur erregte Gesichter. Mandl gefiel die öffentliche Freizügigkeit seiner Frau gar nicht. Angeblich habe er versucht, sämtliche Kopien von Ekstase aufzukaufen und zu verbrennen. Ob dieses Gerücht stimmt, können wir natürlich nicht belegen. Aber fest steht, der Film ist damals ein Skandal und Mandl, naja, not amused über Hedis Karriere.
Er hat sich gedacht, eine Ehefrau müsse zu Hause bleiben, müsse sich um den Salon kümmern, dürfe nicht arbeiten.
Hedi, die sich später in Hollywood Hedi Lamarr nennen wird, liebt das Rampenlicht. Den großen Auftritt in der feinen Gesellschaft schätzt auch ihr Mann Fritz Mandl. 1937 besuchen sie zusammen die Salzburger Festspiele. Lamarr trägt ein bodenlanges Kleid, ihre Schultern sind mit einem Stück Pelz umwickelt. Zwei Armlängen entfernt von ihr ist Fritz Mandl. Wie immer im maßgeschneiderten Anzug, die linke Hand steckt er lässig in seine Anzugtasche. Noch im selben Jahr trennt sich das Paar.
Sie hat ihn dann verlassen, was ihn zeitlebens sehr geärgert hat. Er hat zwar Hedi nie dafür gehasst, sondern er hat sie eigentlich bewundert, aber er hat trotzdem sehr, sehr lang darunter gelitten, dass sie ihm nicht die Treue gehalten hat. Und er hat sich dann eben umgesehen und hat dann weitere Ehefrauen gehabt.
Dass die beiden ein Paar waren und auch noch nach ihrer Trennung befreundet waren, passt nicht zu meiner Vorstellung von Fritz Mandl, der in anderen Bereichen seines Lebens so streng, berechnend und konservativ wirkt. Ich meine, Hedi Lamarr war eine provokante Hollywood-Diva und Fritz Mandl ein Fan des Faschismus. Es ist Zeit, Fritz Mandl, den Geschäftsmann, kennenzulernen.
Der Mandl war natürlich ein äußerst umtriebiger Unternehmer, aber ich würde sagen, er war nicht nur Unternehmer in so einem klassischen Sinne, sondern er war ein extrem begabter Netzwerker.
Das ist Bertrand Perz. Er ist emeritierter Professor für Zeitgeschichte an der Uni in Wien und Experte für Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.
Und er hat eigentlich diese Grenzen zwischen Politik und Ökonomie sehr zu seinen Gunsten sozusagen verschoben, würde ich mal so sagen. Und man kann ja sagen, in diesem Waffengeschäft ist das ja natürlich sehr üblich. Man braucht politische Kontakte, um Waffen zu verkaufen in alle Welt. Das ist bis heute so, ja. Also diese Netzwerke spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Das kann man auch bei Mandl beobachten.
Also die Familie hatte ja in Schwarzau im Gebirge eine Dependance, ein Jagdhaus. Und da war er sehr oft, da hat er auch sehr oft die Wochenenden verbracht. Und dieses Schwarzau hat ihm dann auch die Gelegenheit gegeben, sich damit Menschen, die er geschätzt hat, Aristokraten, Geschäftsleuten, sicher auch faschistischen Geschäftsleuten zum Teil sich zu unterhalten und sich dort zu treffen.
Okay, Fritz Mandl ist also ein streng katholischer Geschäftsmann mit einem Faible für Faschismus und Aristokratie. In den 1920ern gilt er als der reichste Industrielle Österreichs. Aber woher kommt sein Vermögen genau? Ausschlaggebend ist sicher sein Unternehmen, die Hirtenberger Patronenfabrik. In der Zwischenkriegszeit boomt die Nachfrage nach Munition in Europa. Das ideale Umfeld. Mandl beliefert Polen im Krieg gegen Sowjetrussland, er beliefert Ungarn, Jugoslawien, die Tschechoslowakei und beide Seiten im Spanischen Bürgerkrieg. Also sowohl die demokratisch gewählte Regierung als auch die faschistischen Nationalisten.
Fritz Mandl ist 1900 geboren und ist schon im Alter von 24 Jahren dann in die Firma eingestiegen, weil sein Vater sich zurückgezogen hat. Sein Vater hat sehr eifrig in Kriegsanleihen investiert gehabt und hat sich dabei aber verkalkuliert, sodass der Sohn dann mit 24 Jahren diese Firma, diese Fabrik übernommen hat und eigentlich bis 1937 expandiert hat.
Die Firma wird ja aufgebaut zu einem der großen Player der Munitionsindustrie, sowohl in der Monarchie, aber auch danach.
Also er hat die Konkurrenz, die es ja auch gab in Österreich, eigentlich ziemlich hart ausgeschaltet.
Mandl selber hat ja mit Mussolini ganz eng kooperiert, war mit den Heimwehren ganz eng. Also der war jetzt nicht sozusagen auf der sozialdemokratischen Seite, würde ich mal sagen, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er hat das bekämpft.
Also er war als skrupelloser Geschäftsmann bekannt und hat eine Zeit lang, also bis 1937, hat er auch seine Geschäfte ziemlich schamlos betrieben.
Und man liefert halt Munition in alle Richtungen.
Ja, also Fritz Mandl hat Geschäfte mit Deutschland gemacht, hat Geschäfte auch sogar mit Serbien gemacht, mit Abessinien, wie es damals hieß, in Afrika, auch mit lateinamerikanischen Staaten wie Kolumbien oder Argentinien. Und dadurch hatte er auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Patronen zu verkaufen. Also er konnte Patronenserien in fast allen gewünschten Kalibern herstellen.
Seit Mandl mit 24 Jahren die Munitionsfabrik seines Vaters übernommen hat, setzt er also alles daran, seinen Profit und seinen Einfluss zu vergrößern. Er wünscht sich den Faschismus für Österreich und tritt sogar der Heimwehr bei. Die Heimwehr war eine paramilitärische Organisation in der Ersten Republik in Österreich. Eigentlich sollte sie dem Schutz der öffentlichen Ordnung und dem Erhalt des Friedens dienen. Das kippte schnell und sie wurde zu einer rechten, konservativen Bewegung. Mandl war nicht nur Mitglied dieser Bewegung. Er belieferte sie auch mit Waffen und Munition. Einer seiner engsten Freunde war der oberste Heimwehrführer Ernst Rüdiger Starhemberg. Mit ihm schmiedete er sogar Pläne für einen Putschversuch gegen den austrofaschistischen Bundeskanzler Engelbert Dollfuss. Ihn hielten Starhemberg und Mandl für zu gemäßigt. Aber 1938, kurz vor dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, realisiert Fritz Mandl,
dass er in den Augen der Nationalsozialisten jüdischer Abstammung ist. Und damit beginnt dann sozusagen 38 für ihn das Problem, diesen ganzen großen Konzern, muss man ja sagen, mit x Beteiligungen und in allen möglichen Ländern, das so weiterzuführen, weil die Nationalsozialisten das natürlich nicht haben wollen und gleichzeitig da die Chance sehen, selbst Zugriff auf das Eigentum zu bekommen. Und er geht ja nicht sozusagen blind in diese Geschichte hinein, 38, ja, sondern er weiß ja, was da passiert und sorgt vor.
Hallo.
Zurück in die Gegenwart. Michi, Matthias und ich besuchen die Räumlichkeiten der einstigen Hirtenberger Patronenfabrik von Fritz Mandl. Heute ist hier ein Museum.
Wir gehen jetzt ins Museum. Am Weg durch das Werksgelände kann ich Ihnen auch ein paar Sachen zeigen und erzählen.
Wir treffen den Kurator des Museums, Josef Mötz.
Also Mandl war eigentlich eine Zeit lang der Meinung, er könnte in Österreich bzw. in Deutschland bleiben und auch mit den Nazis Munitionsgeschäfte machen. Man muss sich also vorstellen, 13. März, der Anschluss, Und hier am 27. März schreibt der Mandl an seinen Direktor Pflug, der hier in Hirtenberg agiert.
Josef Mötz zeigt uns einen Brief von Fritz Mandl aus dem Jahr 1938. Dazu müsst ihr wissen, Fritz Mandl war gerade in seinem Anwesen in Frankreich, während in Österreich eine Volksabstimmung bevorstand. Die Frage, soll Österreich ans Deutsche Reich angeschlossen werden? Eine Scheinabstimmung, denn eigentlich ist der Anschluss schon längst beschlossen. Mandl, Stratege, der er ist, schreibt also im Frühling 1938, kurz vor der Abstimmung, einen Brief an den Leiter seiner Fabrik, Hermann von Pflug.
Und vor der Volksabstimmung sagt jetzt der Mandl dem Pflug, sage der Belegschaft, ich fordere euch auf, bei der kommenden Wahl, damit ist die Volksabstimmung gemeint, eure Pflicht zu erfüllen und für das großdeutsche Vaterland zu stimmen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also
der Mandl. Okay, noch einmal zur Einordnung. Mandl empfiehlt seiner Belegschaft, für das sogenannte Vaterland abzustimmen. Obwohl die Nazis Menschen mit jüdischen Wurzeln, also Menschen wie Fritz Mandl, verfolgen. Wie widersprüchlich. Gleichzeitig plante Mandl bereits seine Flucht vor den Nazis und dazu gehörte auch, sein Hab und Gut in Sicherheit zu bringen.
Sozusagen sein größter Coup ist mal so, dass er das, quasi das Vermögen ins Ausland transferiert, in die Schweiz transferiert, dass er Leute in seinen Vorständen, Aufsichtsräten sitzen hat, die international wie einen ehemaligen, glaube ich, Finanzminister, französischen und andere drinnen hat. Und das heißt, die Nationalsozialisten haben, sehen zwar eine gewisse Chance, vielleicht könnten sie über diese Arisierungsparagrafen zugreifen, aber letztlich stellt sich raus, das geht nicht. Und das heißt, sie sind gezwungen, mit Mandl zu verhandeln und ihm das abzukaufen.
Mit Ende 30 steht Mandl auf dem Deck eines Schiffs und blickt in die Ferne. Er trägt einen hellen Rollkragenpulli und ein Sakko. Wieder ist eine Hand in der Jackentasche. Wegen seiner jüdischen Wurzeln, väterlicherseits, flüchtete er am 11. August 1939 vor den Nazis nach Südamerika, ins Exil. In Argentinien wird er eine Fahrradfabrik aufbauen und sowohl jüdischen als auch nationalsozialistischen Freunden bei der Flucht nach Südamerika helfen.
Also ich finde besonders interessant, dass Fritz Mandl vor allem auch im Exil es geschafft hat, seine Geschäfte weiterzuführen, dass er in der Lage war, dann auch abgesehen von Patronen andere Firmenbeteiligungen zu erwerben, sich andere Aktivitäten zu schaffen, eben dass er beteiligt war an einer großen Reederei, dass er zwei Estancias hatte, also Gutshöfe, wie wir sie nennen, dass er eine Reisplantage hatte. Dann hatte er in Uruguay eine Firma gegründet. Fritz Mandl war auf jeden Fall jemand, der trotz seines Exils es geschafft hat, weiterhin seine Geschäfte zu machen und auch reich zu bleiben.
Mandl war ein extrem einflussreicher Mann, und zwar weit über Österreichs Grenzen hinweg. Trotzdem hatte er Sehnsucht nach der Heimat, schickt den Hirtenbergern sogar Hilfspakete und kehrt nach dem Krieg zurück. Wir befinden uns in unserer Erzählung aber noch mitten im Zweiten Weltkrieg. 1939 gehört Mandls Hirtenberger Patronenfabrik zur Wilhelm Gustloff Werke Nationalsozialistische Industriestiftung. Und damit wird die Fabrik zu einem wichtigen Schauplatz der österreichischen Geschichte und unseres Podcasts.
Im Prinzip ist es so, dass im Jahr 1944 natürlich versucht wird, die Produktionen überall noch zu steigern.
Die Alliierten bombardieren Wien. Die Rote Armee steht kurz vor der entscheidenden Offensive und die Nazis brauchen Munition.
Grundsätzlich hat es auch damit zu tun, dass im Jahr 1944 sehr viel dezentralisiert wird wegen der Luftangriffe. Das heißt, man splittet Produktionseinheiten in kleinere Einheiten auf, geht in irgendwelche aufs Land, in irgendein großes Gebäude, was immer man hat. Ja. Und da braucht man natürlich sehr viel mehr Arbeitskräfte, weil das nicht mehr so rationalisiert ist.
Tag und Nacht laufen in Hirtenberg die Maschinen. Um die steigende Produktion aufrechterhalten zu können, fordert der stellvertretende Betriebsleiter Hermann von Pflug weibliche KZ-Häftlinge von der SS an.
Vom 14. Juli 1944 an das Konzentrationslager Ravensbrück. Betrifft Häftlingseinsatz. Wir bitten Sie um Mitteilung, ob Ihnen schon bekannt ist, welcher Nationalität die bei uns zum Einsatz vorgesehenen weiblichen KZ-Häftlinge sind. Falls es sich irgendwie einrichten lässt, möchten wir Sie bitten.
Etwa 400 Frauen werden daraufhin in das KZ nach Hirtenberg gebracht. Um im Akkord und unter gefährlichen Arbeitsbedingungen für den Krieg der Nazis Munitionsnachschub zu produzieren. Wer waren diese Frauen, die nach Hirtenberg verschleppt wurden? Welche Gräueltaten haben sie im Lager und während der Zwangsarbeit in der Patronenfabrik erlebt? Und wie gingen sie nach dem Krieg mit den quälenden Erinnerungen um? In Hirtenberg wurde nach der Befreiung durch die Alliierten über die Nazi-Verbrechen geschwiegen. Es gibt nur noch wenige Überreste des KZs. Schon bald sollen sie endgültig verschwinden und an ihre Stelle soll ein Gewerbepark entstehen. Was bleibt, sind die Geschichten der Opfer als letzte Verbindung in die Vergangenheit. Es ist an der Zeit, das Schweigen über sie zu brechen. Das tun wir. In der nächsten Folge. Mit Stimmen aus der Vergangenheit, die die Öffentlichkeit so noch nie gehört hat.
Gula Valentina. Bä Emilia. Bresan Hedvika. Peis Hedvika Marie.
Ich bin Johanna und das ist Brachland, das KZ und die Millionen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, teilt ihn mit anderen oder schreibt uns. Die Namen der Frauen wurden von Marta Kisima für das Kunstprojekt 412 Namen eingesprochen. Ein Projekt von Rosa Andraschek im Rahmen des Industrieviertelfestivals Niederösterreich. Weitere Infos und Links zu dieser Geschichte findet ihr auch in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der WZ in Zusammenarbeit mit Oh Wow Podcasts. Host bin ich, Johanna Hirzberger. Recherche Michael Ortner, Matthias Winterer und ich. Story Editors Anna Moore, Jean Drach und Johanna Hirzberger. Dramaturgische Beratung Jakob Bretterhofer. Technische Produktion und Sounddesign Anna Moore. Brandmanagement Lena Janser und Nina Mohimi. Producing Denise Reisenberger und Jan Vorobosko. Coverart Katharina Wieser. Chefredaktion WZ Sebastian Pumberger. Executive Producer Jean Drach. Wir bedanken uns bei allen GesprächspartnerInnen in dieser Folge.